Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Hier ist das Oberlinhaus. Mein Name ist Matthias Fichtmüller.
Mein Name ist Thomas Neubauer.
Und wir wollen heute über ein Thema reden, das für uns im Potsdam-Babelsberg im Oberlinhaus alltäglich ist, aber für viele Menschen, die uns jetzt hören, vielleicht nicht so zu ihrem ganz normalen Lebensalltag gehört.
Genau, unser Haus- und Hofthema Behinderung oder Arbeit mit und für Menschen mit Behinderung.
Was ist das eigentlich? Eine Behinderung oder gar mehrere, wie wir es im Oberlinhaus erleben? Wie geht man damit um? Wie muss eine Gesellschaft gestaltet sein, die Menschen mit Behinderung, denen Türen öffnet, beziehungsweise die Gesellschaft so gestaltet, dass sie ohne jegliche Einschränkungen der Teilhabe am Leben mitwirken können? Das sind große Themen, die werden uns auch in einigen Jahren noch beschäftigen, denn diese Welt, auch in Potsdam und in Deutschland, ist kein vollkommener Ort, sondern ein Ort, der ständig in Bewegung ist, auch in der Frage, wie Menschen mit einer Beeinträchtigung, einer Behinderung in das Leben zurückkommen können oder mit ihrer Behinderung in diesem Leben ihren Platz finden. Aber ich möchte mal, wie so oft, am Anfang des Podcasts, Herr Neubauer, ja. Ich schaue Sie an, ich möchte eine Frage stellen, mal ein bisschen von der Seite kommen. Was denken Sie, sind Krankenhäuser gut oder schlecht?
Gut oder schlecht? Krankenhäuser. Also notwendig, würde ich sagen.
Aha, also die Frage gut oder schlecht, die steht gar nicht. Eigentlich wäre doch die Welt eine bessere, wenn es keine Krankenhäuser geben müsste.
Na gut, aber ist das realistisch? Ja, ist gut, dass wir sie haben, würde ich sagen, aber sie sind eben notwendig. Und keiner geht gerne ins Krankenhaus, aber jeder ist froh, wenn er eins braucht, dass es eins gibt.
Und wenn er oder sie es gesund oder auf dem Weg der Gesundheit verlassen kann. Und wenn wir das Ganze heben, den Blick heben vom Thema Krankheit auf das Thema Behinderung, ja. Menschen, die mit einer Behinderung leben, dann steht natürlich die gleiche Frage. Sind Einrichtungen, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern, auch in einem Bereich, in dem Menschen mit Behinderung wohnen, sind die gut oder schlecht? Und wahrscheinlich ist die Antwort dann die gleiche wie beim Krankenhaus, oder?
So würde ich das zumindest beantworten. Sie sind gut und notwendig. Und wenn sie eine gute Arbeit machen, sind sie in jedem Fall gut. Aber wir wissen, dass es dazu auch eine andere Meinung gibt.
Genau, das ist ein weites Thema, in dem wir sicherlich auch die Perspektive auf kontroverse Positionen lenken wollen. Aber zunächst mal, Sie haben eben den Begriff notwendig eingefügt. Den finde ich so schön, weil er ja, wenn man ihn auseinandernimmt, Not und Wenden. Notwendig heißt, etwas wendet die Not. In einem Krankenhaus, eine Krankheit, wie auch immer, ein Unfall, etwas Plötzliches oder etwas länger Gewachsenes, kann möglicherweise im Krankenhaus diese Not gewendet werden.
Ja. Geht das auch in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung?
Das ist tatsächlich eine Frage, die man so gar nicht beantworten kann. Da müssen wir zunächst bei dem Blick auf das Wort Behinderung oder was damit gemeint ist, werfen. Mhm. Was ist eigentlich eine Behinderung im Unterschied zur Krankheit?
Na, ich glaube, die klassische Begriffsklärung ist, eine Krankheit hat eine Aussicht auf Heilung. Eine Behinderung, eine Körperbehinderung oder eine Sinnesbeeinträchtigung hat keine Aussicht auf eine Heilung.
Das muss ja, wie so oft, in einem Staat, in dem Rechte einklagbar sind, muss der Gesetzgeber Definitionen schaffen. Das hat natürlich auch in Deutschland ist das gemacht worden. Das Ganze ist in den sogenannten Sozialgesetzbüchern geregelt. Und das Sozialgesetzbuch 9, römisch 9, das befasst sich in besonderer Weise mit der Frage, wie Menschen mit Behinderung oder wir nennen es heute Teilhabeeinschränkungen, die Teilhabe am Leben ist eingeschränkt, wie man damit umgeht. Und dort heißt es, ich lese jetzt mal vor, habe gerade einen Zettel in der Hand, Menschen mit Behinderung sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe in der Gesellschaft, und jetzt kommt's, mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern. Also tatsächlich ist eine Krankheit etwas, was auch fortschreitend ist. Es gibt auch Behinderungen, die fortschreitend sind. Aber wenn klar ist, man ist länger als 6 Monate, wird man an einer Teilhabe von Grenzen, die Menschen machen oder die technisch bedingt sind, sie werden daran gehindert, dann spricht man von einer Behinderung. Und dann gibt es Abstufungen.
Ja.
So, bei mir beginnende leichte Einschränkung des Hörens ist noch keine Behinderung. Erst wenn ich 20% meines Hörverlustes hätte, dann würde ich einen Grad der Behinderung bekommen. Mhm. Geht bei 20% los und dann geht's in 10er Schritten weiter. Mhm.
Erklärt auch, warum manche chronische Erkrankungen oder Krebserkrankungen dann eine Anerkennung auch einer zumindest zeitlich befristeten Behinderung.
Genau, das muss dann, das wird dann überprüft, das ist schon. Ja. Interessant ist, dass auch der Gesetzgeber es aufgegriffen hat, wo kommen eigentlich die Behinderungen her? Nicht die Behinderung, die ein Mensch hat, sondern die Behinderungen.
Also die Verhinderung oder Behinderung an der Teilhabe.
Genau, genau. Also dass man eingeschränkt ist, am Leben nicht so teilhaben kann, wie man es gerne möchte. Die Diakonie hat vor vielen Jahren mal ein Motto gehabt, behindert ist man nicht, behindert wird man. Mhm.
Ja.
Das fand ich sehr originell, weil es das widerspiegelt.
Ja, eigentlich beschreibt es die Situation ganz gut. Ja?
Ja.
Dass Bordsteine zu hoch sind, behindert einen oder was auch immer.
Die Formen, die Ausdrucksformen einer Behinderung sind ja sehr unterschiedlich. Wir haben es ja eben schon im Sozialgesetzbuch gehört, man kann auch das anders sagen, es gibt physische, also körperliche Behinderungen, es gibt geistige, es gibt seelische oder soziale Behinderungen.
Mhm.
Und das ist interessant, dass es im letzten 50 Jahren in einem deutlichen Wandel die Formen der Behinderung, jedenfalls das, was wir im Oberlinhaus wahrnehmen, ursprünglich von sehr stark von Menschen mit Körperbehinderung, also auch spezialisiert, das Oberlinhaus, auf die Begleitung, Assistenz und Therapie von Menschen mit Körperbehinderung, sieht das Bild heute ganz anders aus.
Naja, so ist ja unsere Geschichte auch entstanden. Ja, wir haben ja immer die zwei Menschen, die viel dem Oberlinhaus insofern gegeben haben, dass sie uns gezwungen haben, uns mit ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Ludwig Gerhard mit einer stark körperlichen Behinderung. Und Hertha Schulz mit ihrer Taubblindheit, die damalig für den Verein arbeitenden Menschen und Diakonissen dazu gebracht haben, sich mit diesen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, sich zu kümmern.
Ja, ja, das sind
Menschen, die damals ja gar nicht, um die man sich schlichtweg eigentlich gar nicht gekümmert hat.
Ne? Ja, das sind so tatsächlich zwei Gründungsmythen im Oberlinhaus. Denn wenn ein Mensch mit einer geistigen Behinderung vor der Tür gestanden hätte, dann wäre eine Spezialisierung des Oberlinhauses im Bereich geistige Entwicklung gewesen.
Wahrscheinlich gewesen.
So ist es körperlich-motorisch, nennen wir das heute. Ja. Also eine Körperbehinderung, jedenfalls im Bereich der Schule, in der körperlich-motorischen Entwicklung und eben in der Sinnesbeeinträchtigung sowohl seh- als auch hörbehindert.
Ja.
Und dazu gehört dann auch, dass man nicht sprechen kann.
Ja,
wenn also, diese beiden Sinne fehlen, kann man auch nicht sprechen.
Das ist, das zeigen Sie ja insbesondere immer wieder, wie kommuniziert man mit einem Menschen, der einen nicht hören und nicht sehen kann. Das ist ja also wirklich, wirklich besonders.
Ja,
und erfordert sozusagen immer eine 1:1 Betreuung und Beziehung. Man kann nur 1:1 miteinander sprechen, nicht in einer Gruppe. Und man diktiert ja oder durch Tasten und Fühlen in die Hand, kommuniziert ja über Berührung in die Hand.
Ja, eine unabdingbar körpernahe Kommunikationsform.
Ja.
Geht nicht anders als über, es gibt keine Fernsinne. Hören, sehen ist ja ein Fernsinn. Die sind beide weg. Also geht es nur in der direkten 1:1 Kommunikation.
Und ich glaube, für diese Menschen, wenn wir jetzt wieder zu der Frage kommen, ist es gut oder schlecht oder ist es notwendig oder nicht notwendig, eine Einrichtung zu haben, die sich um solche Menschen kümmert, mit solchen Menschen arbeitet und für sie da ist, dann ist, glaube ich, gerade bei Taubblindheit, bei diesen Bedürfnissen klar, dass eine Gesellschaft, die noch so inklusiv sein möchte, trotzdem auf diese Bedürfnisse Antworten haben muss.
Genau, und das ist die Frage, der Wunsch nach einem Idealzustand, in dem jeder Mensch mit Beeinträchtigungen eine ihm angemessene oder ihr angemessene Begleitung und Betreuung hat, die sie an der vollen Teilhabe im Leben, die diese ermöglicht.
Mhm.
Und das andere ist, was kann eine Gesellschaft, auch ein starker Sozialstaat wie in Deutschland, was kann der leisten? Ich meine jetzt auch wirtschaftlich leisten. Geht das überhaupt? Und die sich jetzt anschließende Frage, gäbe es denn genügend Menschen, die dazu bereit wären, diesen Dienst zu erbringen. Also das ist ja eine Kette von Einschränkungen. Das heißt ja nicht, dass der Anspruch nicht auch legitim ist.
In jedem Fall ist er legitim. Ja. Ja? Nur ist es realistisch möglich. Ja? Also nehmen wir das Beispiel Blindheit. Uns hat Herr Dusel, ja, Bundesbeauftragter für die Bedürfnisse für Menschen mit Behinderung, erzählt, er ist selber blind oder nahezu blind, hat erzählt, dass selbst ihm, der total selbstständig sein Leben bestreitet, es manchmal unmöglich ist, an einem Geldautomaten Geld abzuheben, weil die Menüführung, also wenn es ein Geldautomat ist, den er nicht kennt, weil die Menüführung immer völlig unterschiedlich ist und völlig unklar für ihn ist. Ja? Gibt man erst die PIN-Nummer ein, gibt man erst das Geld ein, hat man Touchscreen, hat man Tasten. Und das ist doch eigentlich, also das ist doch eigentlich ein Skandal, dass ein Land, wie wir es hier haben, den Menschen, die normalerweise völlig selbstständig arbeiten und leben, es ein so elementares Bedürfnis wie Geld abheben, nur an ihnen bekannten Automaten, wo sie es mal sozusagen mit jemandem wahrscheinlich gelernt haben, sich erschlossen haben, dass sie da ausgeschlossen sind.
Also das
hat er uns damals erzählt in einer Podiumsdiskussion im November letztes Jahr. Das fand ich total.
Das sind Beispiele, wo der Satz behindert ist man nicht, behindert wird man.
Absolut trifft.
Denn für die Hersteller von Automaten, in denen Geld gezogen werden kann, ist es ja ein leichtes, sich auf einen Standard zu einigen.
Ja.
Und sobald die nächste Generation oder die nächste Software aufgespielt wird, genau dieses zu vereinheitlichen.
Ja, aber wird nicht gemacht.
Ja,
und was er auch erzählte, dass es in Aussicht gestellt ist, aber erst, ich glaube, 2026 oder 2027, müsste man ihn jetzt mal fragen, dass dieser Tatbestand sozusagen geheilt wird.
Ja.
Also schon
gibt kein
Thema inklusive Gesellschaft.
Ja. Ja? Ja, das nächste ist, wir sind jetzt dabei, dass in vielen Städten Fußwege abgesenkt werden am Kreuzungsbereichen. Ja. Das ist ein großer Schritt nach vorn, noch nicht überall, aber da ist eine gesellschaftliche Akzeptanz da, auch bei den Verantwortlichen in den Kommunen. Mhm. Wir erleben, dass es an Bahnhöfen Streifen gibt, in denen man fühlt, dass man jetzt die Bahnsteigkante kommt.
Mhm.
Das sind alles große Schritte, aber es gibt eben noch viele andere kleine, zum Beispiel in dem Supermarkt, in dem ich regelmäßig einkaufen gehe, gibt es kaum einen Kontrast zwischen den Parkflächen und dem Fußweg.
Mhm.
Das ist für Menschen, die nicht blind sind, aber sehr eingeschränkt sind.
Mhm.
Es ist sehr schwer zu erkennen, bin ich eigentlich auf dem Fußweg oder bin ich schon auf dem Bereich, in dem Autos jonglieren, einparken.
Ja.
Und damit eine Gefährdung für die Menschen, die eine Sehschwäche haben. Das sind Dinge, die sich in einer Planung wahrscheinlich sogar ohne Mehrkosten ganz leicht hätte beheben lassen können oder von Anfang an korrigiert, hätte man das anders planen müssen. Und jetzt müsste man es im Prinzip korrigieren, aber dann mit hohen Mehrkosten.
Mhm.
Wenn der Gedanke, dass man an Menschen mit einer Beeinträchtigung auch im Vorfeld denkt und dafür mitplant, dann ist das durchaus möglich, ohne große Mehrkosten. In der optischen Darstellung von Menschen mit Behinderung sehen wir in Parkplätzen immer den Rollstuhl als Piktogramm.
Ja.
Inzwischen sind die wenigsten Menschen mit einer Behinderung, also absolut gesehen, haben die meisten Menschen andere Formen der Behinderung als ein Rollstuhl. Nun braucht es ein markantes, starkes Zeichen, das kann ich auch verstehen. Dieser Rollstuhl subsumiert also eigentlich alle Formen der Behinderung.
Ja, aber er repräsentiert, und ich glaube, darauf wollen Sie hinaus, er repräsentiert eben nicht alle Menschen mit Behinderung. Ein Rollstuhlfahrer hat seine Einschränkungen oder seine Behinderung, seine körperliche Behinderung. Und wenn er für sich und seine Bedürfnisse spricht, spricht er das auch immer aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers.
Genau. Und die Frage, ist das eine Autorität, um auch für andere Behinderungsbilder zu sprechen? Es ist, würde ich in Frage stellen, es ist aber eine Autorität, um eine strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Behinderung anzusprechen. Das ja.
Das in jedem Fall.
Aber nicht im Einzelfall.
Aber jeder, der sich für Rechte bestimmter Minderheiten einsetzt, hat ja sozusagen irgendwo eine Berechtigung dafür.
Ja.
Oder nimmt sich diese Berechtigung dafür.
Also das ist tatsächlich, die Experten für Behinderung sind Menschen mit Behinderung selbst.
Absolut, ja.
Aber Experten für Inklusion gibt es viel mehr. Experten für Inklusion, wie nämlich Teilhabeeinschränkungen abgebaut werden können. Da würde ich sagen, da sind die Angehörigen Das sind behinderte Menschen mit Behinderung selbst. Dann sind Angehörige, dann sind es auch Kostenträger, also die Ämter, Krankenkassen und Ähnliches. Es gibt natürlich Fachkräfte, die in Einrichtungen oder wie auch immer mit Menschen, die eine Behinderung haben, arbeiten. Es gibt den Gesetzgeber. Also es gibt schon genügend Experten für Inklusion.
Ja, und wir würden das für uns auch in Anspruch nehmen, oder?
Das denke ich auch, ja als Leistungsanbieter. Jedenfalls würde ich das nie, würde ich mich dagegen verwahren, dass uns das abgesprochen wird.
Und erst recht würden wir uns verwahren, dass wir die Verhinderer von Inklusion sind.
Ja.
Oder?
Ja, das, die Logik verstehe ich, habe ich nie verstanden.
Ja.
Aber das ist sicherlich eine sehr individuelle Perspektive. Ich würde gerne noch mal einen Blick auf die Geschichte werfen. Oder ich komme ja immer mal gern auch von den Begriffen her.
Mhm.
Bestimmte Begriffe haben im Laufe der Zeit einen Bedeutungswandel erfahren. Wir erleben das in einer Debatte, die sich heute Cancel Culture nennt. Da schreien manche ganz aufgeregt, was darf man denn überhaupt noch sagen? Das ist natürlich eine völlige Überdrehung, eine Überziehung. Gleichzeitig ist es richtig, nach Worten zu schauen, die einen Bedeutungswandel erfahren haben, die mal anders gemeint waren, aber die heute so nicht mehr benutzt werden, weil sie zum Beispiel ausgrenzend oder diskreditierend sind.
Mhm.
Solche Worte gibt es auch im Kontext von Menschen mit Behinderung. Ich will mal ein Beispiel sagen.
Ja.
Das Wort des Krüppel war jahrhundertelang eine gebräuchliche Bezeichnung. 1920 hat einer unserer Vorgänger, Theodor Hoppe, Vorstand im Oberlinhaus, maßgeblich an der Krüppelgesetzgebung des Deutschen Reiches mitgewirkt. Ja.
Das älteste Gebäude auf unserem Campus war mal ein Krüppelheim.
Genau.
Und stand auch jahrzehntelang dran.
Ja. An dem Begriff an sich ist erstmal nichts Verwerfliches, kommt aus dem Althochdeutschen, heißt nichts anderes als der Gekrümmte.
Okay, ja, wir kennen das, die Krüppelkiefer gibt es ja auch in Österreich. Ja,
da frage ich mich tatsächlich, ob da inzwischen auch schon so eine Selbstzensur stattfindet, dass man sagt, nee, eigentlich benutze ich den Begriff auch nicht mehr, sondern eher eine kleingewachsene Kiefer oder keine Ahnung.
Ja, oder eine, ja, okay, gut, aber verstehe.
Tatsächlich hat dieser Begriff über viele Jahre und Jahrzehnte sowohl von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung als auch von der gesamten Gesellschaft ist er völlig wertfrei benutzt worden. Und dann, und das habe ich dann nachgelesen, das hat mich dann doch interessiert, dann gab es zumindest in der alten Bundesrepublik so ein markantes Ereignis.
Ja.
Das war der 25. Februar 1980. Da habe ich mich wahrscheinlich gerade auf meine Russischprüfung der 10. Klasse vorbereitet, keine Ahnung. Dort wurde ein Urteil gesprochen in Frankfurt. Das ist dann als Frankfurter Urteil bezeichnet worden. Und da ging es darum, ob eine Gruppe von Menschen mit einer geistigen und körperlichen Schwerstbehinderung, die an einer Reise teilgenommen haben, ob Menschen ohne Behinderung dafür eine Minderung ihres Reisepreises bekommen, weil sie in dem Ferienobjekt mit einer Gruppe von geistig und körperlich schwerbehinderten Menschen zusammen war.
Das war wann?
1980.
1980.
Und das Urteil war, ja, den nicht behinderten Menschen steht eine Reisepreisminderung zu.
Weil sie belästigt wurden von Menschen mit Behinderung.
Weil die Anwesenheit als Belästigung empfunden wurde vom Gericht. Ja.
1980.
Es ist jetzt, die jüngeren Hörerinnen und Hörer würden sagen,
das ist
irgendwann da kurz nach den Dinosauriern gewesen. Ja. Aber das ist jüngste Geschichte. Und also schon sehr überraschend. Das hat aber dazu geführt, wie so oft, dass das innerhalb der Bewegung von Menschen mit Behinderung, damals schwerpunktmäßig mit Körperbehinderung, dass sie gesagt haben, das lassen wir uns nicht gefallen.
Ja, also aus heutiger Sicht wirklich ein Skandal. Ja. Also jetzt.
Aber die haben den Begriff des Krüppel dann wirklich nochmal selbst benutzt.
Ja, okay.
Und haben den nach vorne getragen und haben als Selbstbezeichnung das genommen und haben gesagt, so nicht. Und das führte dann tatsächlich dazu, dass in der Bundesrepublik ein Umdenken stattfand und man auch begriffssensibler wurde. Und es eine in der gesamten Gesellschaft ein neues Nachdenken darüber gab.
Also 1980, ja.
Aber bis 85 hielt sich dieser Begriff tatsächlich dann noch. Ein anderer Begriff, das fand ich auch interessant, ist der Begriff, den man früher verwendet hat für einen Menschen, der eine geistige Beeinträchtigung hat, nämlich den Begriff des Idioten.
Ja.
Also man kennt das heute im normalen Umgang, bezeichnet man jemanden als einen Idioten, ist nicht nett, wenn man sowas macht, aber bezeichnet den so. In der Vergangenheit war das tatsächlich bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein ein anerkannter Begriff auch in der Medizin und Psychologie für die Diagnose von einer bestimmten geistigen Behinderung.
Ja, die Idiotie wahrscheinlich.
Ja, ja. Ja. Idiotie.
Ja.
Richtig. Und dann daraus abgeleitet, das sind Idioten. Sprachlich, das finde ich auch interessant, sprachlich heißt das zunächst erst einmal nichts anderes, kommt aus dem Griechischen, als jemand, der sich heraushält.
Ja.
Der nicht teilgenommen hat an der gesellschaftlichen Diskussion, damals im antiken Griechenland. Daraus wurde dann im nächsten Schritt jemand, naja, der, wenn er sich heraushält, ist er wohl ungebildet.
Ja.
Aus ungebildet wurde möglicherweise unwissend.
Mhm.
Und aus unwissend dann jemand, der eine geistige Beeinträchtigung hat.
Das ist ja interessant.
Ja.
Und heute kennen wir es nur noch als Schimpfwort?
Heute kennen wir es als,
als
Schimpfwort. Sagen, und, aber es ist bei beiden Begriffen, finde ich tatsächlich, es ist wichtig, wie sehr man über Begriffe nachdenkt.
Mhm.
Und selbst wenn sie in der Kindheit gebräuchlich waren noch, ist es nicht mehr angemessen, diese Begriffe heute zu benutzen. Es hat nichts mit Verbot zu tun, sondern mit Respekt vor anderen Menschen.
Genau, und das kann man ja auch sozusagen gleich aufgreifen. Das umfasst ja viele Fragestellungen unseres gesellschaftlichen Lebens, dass man schon auch erwarten kann, dass eine aufgeklärte Gesellschaft sich auch entwickelt und auch ihre Sprache weiterentwickelt. Wir werden jetzt eine Gender-Debatte mal schnell aussparen, aber es ist ja so ein ähnlicher Mechanismus, ein bewusstes, wie sprechen wir miteinander, übereinander, füreinander und wie finden wir einen respektvolleren Umgang in unserer Begrifflichkeit? Und wenn man dann sozusagen zu einem Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung oder Behinderung jetzt nicht mehr Krüppel sagt, weil es diskriminierend ist, dann ist das auch richtig.
Ja, ja, aber das ist ja, selbst danach ging es ja noch weiter.
Ja.
Also dann waren dann wurde der Begriff, das sind Behinderte, die Kurzform, die Behinderten, als umgangssprachlich, allgemein üblich.
Ja.
Und dann hieß es, na, das ist jetzt eigentlich, es reduziert Menschen nur auf ein äußeres Merkmal, nämlich auf eine Behinderung, körperliche oder wie auch immer geartete Behinderung. Das macht man nicht, das ist nicht angemessen.
Mhm.
Es sind Menschen. Also wurde behinderte Menschen draus gemacht. Da kann man natürlich diskutieren, ist es notwendig, jeder Mensch ist ein Mensch, ist es notwendig, das nochmal extra zu betonen?
Ja, verstehe.
Oder ist das dann sogar schon eine Einschränkung, wenn man es extra betont? Ich will das ist ja eine, wäre auch eine rückwärtsgewandte Diskussion, aber behinderte Menschen heißt, ja, ja, es sind Menschen. Das müssen wir schon noch dazu sagen. Steckt da vielleicht auch noch so ein bisschen das Trauma des Dritten Reiches drin, als die lebensunwertes Leben, die Abwertung von Leben in der Zeit des Nationalsozialismus, dass man das sozusagen bewusst hinter sich lassen wollte und diese Formulierung gewählt hat. Und dann gab es eine Diskussion, die hieß, nein, auch das ist, der Mensch muss am Anfang stehen.
Ja, also Mensch mit Behinderung.
Ja. Das ist die derzeit
politisch korrekte
Sprache. Oder? Menschen mit Behinderung.
Und auch diese Verallgemeinerung oder diese Zusammenfassung wird dem eigentlich nicht gerecht, weil es eben auf ein bestimmtes Merkmal reduziert. Aber gut, so ist es jetzt im Moment. Und wir tun gut daran, es in unserem täglichen Gebrauch, und das machen wir ja tatsächlich auch nicht. Wir reden ja nicht von, wenn wir über die Bewohner und Bewohner in einer unserer Einrichtungen sprechen, ja auch nicht. Ja,
wir reden die mit Namen.
Wir sprechen den Namen an, ne? Also, genau. Also, das ist ja, ja.
Ja, man könnte auch Klienten sagen oder Gäste. Letztlich ist das Oberlinhaus nichts mit seinen Häusern, nichts anderes als Gastgeber für Menschen, die dort wohnen wollen. Und sagen, ich will außerdem die in den jeweiligen Gebäuden angebotenen Therapieeinheiten gern wahrnehmen, indem ich aus meinem Einzelzimmer mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss fahre und dort Therapie bekomme.
Mhm.
Also wie ein Hotel, kann
man sagen. Wir hatten das irgendwann schon mal angesprochen, dass sich die Arbeit für Menschen mit Behinderung natürlich auch in der Haltung verändert hat. Zugewandter, offener, unterstützender ist, aber dieses Machtverhältnis sich eben verändert hat im Sinne von abgebaut hat. Ja, dass dieses großzügige, naja, ich helfe dir mal, ja, bist hilfsbedürftig. Wir reden auch nicht mehr von Pflege oder von Heimen. Ja, es gibt zwar noch alte Begrifflichkeiten in der Verwaltungsdeutsch, wo das dann auftaucht, aber wir sprechen ja auch nicht mehr von einem Heim,
ja, es sind
sondern
Wohnstätten.
Von einer Wohnstätte. Ne? Ja.
In der
also auch da zeigt sich so ein Stück auch unsere Haltung oder die Haltung der Gesellschaft in der Arbeit für Menschen mit Behinderung.
Ja, in der Diskussion wird das manchmal verkürzt, wenn tatsächlich wird der Begriff des Heimes noch benutzt. Jetzt ist es so, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner sind Mieter in einem Gebäude. Sie haben jedenfalls im Oberlinhaus Einzelzimmer und teilen sich die Küche. Es ist faktisch eine Wohngemeinschaft, so wie es auch Studierende machen, wenn man irgendwo in Berlin eine Wohnung sucht und sich natürlich eine einzelne Wohnung gar nicht leisten kann. Also wohnt man ganz klassisch in einer WG zusammen.
Und die Fragestellung haben wir ja gerade so bei unserer Förderschule immer mal wieder, ja, dass es so eine gesellschaftliche Tendenz gibt, spezielle Einrichtungen dann noch abzuschaffen oder abwählen zu wollen. Steht immer im Widerspruch zu dem, wie wir es wahrnehmen, dass wir viele nach wie vor viele Eltern haben, die ihre Kinder bei uns anmelden wollen. Also wir haben ja immer noch, obwohl wir mehr Schüler haben als noch vor 10 Jahren, immer noch eine ungebremste Anfragesituation und können immer noch jedes Jahr Schülerinnen und Schüler nicht aufnehmen, weil wir einfach keinen Platz in der Oberlin-Schule beispielsweise haben. Auch verrückt, ja? Also wir haben immer mehr Inklusion und immer mehr eine Tendenz zu inklusivem Schulwesen auch. Und das ist auch gut so. Und trotzdem haben wir eine ungebremste Nachfrage für Plätze in der Oberlin-Schule. Eine Schule für Kinder mit körperlich-motorischen Behinderungen.
Und anderen? Autismus zum Beispiel. Ja. Und das ist ja auch eine Beobachtung, hatten wir eingangs schon angedeutet, dass sich die Formen der Behinderung ändern. Behinderungsbilder ändern sich. Wir haben diese Schule damals gebaut, vor über 10 Jahren, mit ganz breiten Gängen, in besonderer Weise für Kinder und Jugendliche, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Heute sind mit Abstand die meisten Kinder sitzen nicht im Rollstuhl, sondern sie haben andere Formen einer Behinderung. Autismus, eine große Gruppe von Jugendlichen und Kindern mit Autismus, übrigens auch im Erwachsenenbereich.
Ja. Sinnesbehinderung haben wir auch.
Sinnesbehinderung, ein eigener Bereich, Taubblindheit. Genau. Oder, und das ist die letzte Zahl, ist allerdings schon, ich glaube, 5 Jahre her, da hatten die Kinder der Oberlin-Schule durchschnittlich 2,6 Behinderungen. Ein Kind. Also nicht nur eine einzige, sondern gleich mehrere Behinderungen. Interessant ist, dass die Debatte, die Inklusionsdebatte, sich wesentlich festmacht, sowohl an dem Bereich der Schulen und in einer kleinen Diskussion auch im Bereich, wie wohnen die Menschen.
Ja, und in den Werkstätten auch.
Und also, in den Werkstätten. Ja, in den Werkstätten. Sind Werkstätten noch zeitgemäß, aber also in besonderer Weise, wie wohnen die Menschen? Und ist es zum Beispiel, sind Unterkünfte in einer Wohnstätte oder Wohnangebote, wie er noch besser formuliert werden könnte, für Menschen mit Behinderung in einem Gebäude, ist das angemessen und zeitgemäß? Und die Diskussion wird oftmals, das finde ich interessant, auf dem Rücken der Anbieter, also wie zum Beispiel das Oberlinhaus, oder eben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgetragen. Das finde ich interessant. Sie wird wesentlich ausgespart wird die Diskussion mit den Betroffenen, ob die das wollen.
Ja, oder mit den Angehörigen, die oder den Eltern. Ne? Also jedes Elternteil nimmt sich ja ein Stück das Recht oder die Verantwortung heraus, zu bestimmen, auf welche Schule geht mein Kind.
Genau.
So, und das es gibt so ein Stück Wahlfreiheit. Ja.
Und jeder
Mensch. Den Menschen wird es abgesprochen, zu wählen zu können, ob es eine Förderschule ist oder eben keine Förderschule ist. Ja.
Und jeder erwachsene Mensch mit einer Behinderung muss das Recht haben, wählen zu können, ob er in einer Einrichtung, in einem Haus wie dem Oberlinhaus eine kleine Wohnung mietet oder ob er in einer Wohnungsbaugenossenschaft in Potsdam in einem Umfeld, wo viele andere Menschen auch leben, mit und ohne Behinderung, ob er dort eine kleine Wohnung bekommt.
Und da sind wir bei der Frage, wer ist Experte für Inklusion? Wir würden uns ja auch als Teil der Bewegung für Inklusion sehen. Aber wir sind ja nicht allein verantwortlich für Inklusion in der Gesellschaft. Ja, also das ist ja verrückt, ja, dass man erstes die Förderschule abschaffen möchte, um die Regelschule zu zwingen, inklusiv zu arbeiten. Also die Frage, was kommt jetzt als erstes? Und sind wir nicht auch Teil der Vielfalt in einem im Angebot? Hat es nicht in einer gleichberechtigten Gesellschaft auch einen Platz, ein spezielles Angebot dann auch aufrechtzuerhalten. Ist das nicht auch richtig?
Also Wahlfreiheit wird doch nur dann lebendig, wenn ich wählen kann, wenn ich zwischen Optionen wählen kann.
Ja. Und dazu gehört eine Förderschule eben auch.
In Potsdam ist es derzeit so dramatisch, dass ich faktisch null Optionen habe, denn es gibt weder einen Wohnungsmarkt, in dem Menschen mit wie auch immer gearteten Beeinträchtigungen eine bezahlbare Wohnung finden, noch gibt es Plätze in Einrichtungen wie zum Beispiel dem Oberlinhaus oder anderen, wo freie Zimmer wären. Ja. Also es gibt sozusagen zwei absolute Engpässe.
Ja. Nee, eigentlich gibt es einen dritten, weil in Potsdam gibt es ja sowieso keinen Wohnraum. Also ich glaube, der Leerstand ist unter 3% oder sowas, ja, oder noch niedriger. Also es gibt ja sozusagen sowieso eine absolute Einschränkung, aber Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wie, weiß ich nicht, Barrierefreiheit und so, haben dann noch weniger Möglichkeiten.
Also wir sind jetzt bei dem großen Thema Inklusion gewesen. Letztlich ist das die Frage, mit der wir dann auch diesen Podcast langsam enden lassen wollen. Eine Frage, die wir rausgeben in diese Gesellschaft hinein. Was ist uns eine Inklusion von Menschen mit Behinderung wert? Da frage ich zunächst auch ganz konkret, wie viel ist die Gesellschaft bereit, an Geld aufzubringen, dass Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigung ohne Teilhabeeinschränkungen leben können? Das wird dann mustern durch Kostensätze der Kassen finanziert werden, die wiederum von der Gesamtgesellschaft, jedem Einzelnen getragen werden. Aber wo sind wir auch innerlich noch so programmiert, dass wir in der Begegnung mit Menschen mit Behinderung Barrieren aufbauen?
Also Berührungsängste gibt es ja an verschiedenen Stellen immer mal wieder. Ja?
Übertriebene Fürsorge.
Ja,
auch aus einer
Mitleid.
Genau das Gleiche. Das sind alles Dinge, die in Frage gestellt werden müssen, denn Inklusion fängt nicht, man kann immer auf den Bundeskanzler und den Sozialminister die Verantwortung delegieren. Nee, die fängt zunächst mal bei jedem Einzelnen an.
Ja.
Jeder und jedem ist gefragt, wie begegne ich Menschen mit einer Beeinträchtigung und wie lasse ich sie auch teilhaben an meinem eigenen Leben.
Ja, spannender Punkt.
Und mit dieser Frage wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den neuen Monat entlassen.
Ja.
Wir freuen uns auf ein Wiederhören und Wiedersehen. Was es dann gibt, verraten wir noch nicht.
Nee, das hatten wir uns wie immer ein bisschen offen. Wir sagen Dankeschön hier an den Support von Radio Potsdam.
Und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal zuschalten, wenn es wieder heißt Chronisch Diakonisch. Es verabschieden sich Matthias Fichtmüller
und Thomas Neubauer. Vielen Dank.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.